Hallo, hallo.
Willkommen bei Business Blabla, dem Podcast für alle, die Business ehrlich, direkt und ohne Filter hören wollen. Wir sind
Steffi Schmidt-Meister
und Nancy Nielsen, Unternehmerinnen, langjährige Businessfreundinnen und deine Hosts von Business Blabla. Du hörst hier Business Talk, aber auch jede Menge private Einblicke und echte Geschichten aus unserem Leben. Ungefiltert und direkt. Und ja, wir piepsen nichts raus.
Na super, das fängt ja gut an. Also, schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück, wir legen los.
Herzlich willkommen zu Business Blabla, dem Podcast für alle, die Freiheit lieben und Sicherheit nicht dem Zufall überlassen. Heute Freiheit versus Sicherheit. Was brauchen Unternehmerinnen wirklich? Wir reden über den freien Fall, die eigenen Absicherungsmöglichkeiten, staatliche Pflichtmodelle und natürlich die Pläne A bis Z. Mein Name ist Nancy Nielsen. Und an meiner Seite wie immer die bezaubernde Stefanie Schmidt-Meister.
Hallo.
Steffi, du bekommst 2 Gutscheine. Nummer 1, 100% Freiheit ohne Netz und doppelten Boden. Oder Nummer 2, 80% Freiheit mit solidem Sicherheitsgurt, Notgroschen und Pflichtbeitrag. Welchen nimmst du und was sagt dein innerer Controller dazu?
Also, hättest du mich das vor 20 Jahren gefragt? Dann hätte mein jüngeres Ich gesagt, also 100% Freiheit nehme ich. Auf jeden Fall, bin ich dabei. Fragst du mich heute, finde ich die zweite Möglichkeit eigentlich ganz charmant. Waren 80%?
Ja.
Ja, Notgroschen, was war noch?
Pflichtbeitrag dafür
ja,
dann aber.
Habe ich sowieso hier, ja.
Hast du ja sowieso.
Genau, ja, würde ich praktisch nehmen. Also, weil ich auch glaube, so eine 100%ige Freiheit gibt es sowieso nicht.
Ja.
Und du, wie ist das bei dir?
Ja, also ich empfinde, dass wir gar keine 80% Freiheit mehr haben und trotzdem bin ich nicht sicher, ob ich 20% Sicherheit habe. Also ganz ehrlich, ich finde, also zumindest in Deutschland wird es immer restriktiver. Ich habe unternehmerisch ja kaum noch Freiheiten. Also ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, wenn mein Unternehmen in Not gerät, und ich bin ja ein kleines Unternehmen, das muss man ja sagen. Ne?
Also sagst du ja jedes Mal.
Also genau, naja, ist ja auch so. Ich kann nicht für große Unternehmen sprechen, aber ich sage jetzt mal eins. Also wir dürfen ja zum Beispiel ab 10 Mitarbeitern, darfst du ja nicht mehr entlassen, einfach so. Dann musst du da mindestens 2 Abmahnungen schreiben, also das übliche Prozedere. So, wenn du aber ein faules Ei dabei hast, also ohne, mit meine ich jetzt nicht die Leistung, sondern so insgesamt, dass es halt einfach nicht funktioniert. Bei 10 Leuten, ne, dann sind das 10%, wenn ich richtig rechne. Bei 100 Leuten ist es 1%. Das ist halt einfach ein Unterschied. Und ich finde, diese Regeln für die kleinen Betriebe sind die viel härter als für die großen, weil 100 Leute schleppen einen durch, aber 10 Leute schleppen einen nicht mehr durch, weil dann hast du auf jeder Stelle nur einen sitzen, wenn überhaupt. Manchmal muss ja einer 2 Stellen besetzen. Und lauter solche Dinge, also wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann hast du halt kaum noch eine Chance, dich gesund zu schrumpfen, weil bis du die alle rechtmäßig konform los bist, bist du tot, weil dich das noch so viel Geld kostet, dass das nützt dir nichts. Und ja, was gibt's sonst noch? Dann zum Beispiel Altersvorsorge. Wenn ich jetzt als Einzelunternehmerin in Insolvenz gehe, dann ist die Altersvorsorge im Zweifelsfall nicht pfändungsgesichert. Also habe ich zwar mein Sicherheitsnetz, wenn alles gut läuft, aber eben nicht, wenn es scheiße läuft. So, und da, das ist der Punkt, also das soll auch jetzt nicht gejammert sein, aber es ist so mein Eindruck, gesamt gesehen ist, es gibt unheimlich viele Pflichten, unheimlich viel Sicherung für andere, aber nicht für mich. Für mich, mir bindet es nur ständig unternehmerisch die Hände.
Aber du könntest doch auch zum Beispiel in solchen Sachen Kurzarbeit oder sowas
beantragen. Naja, Kurzarbeit ist aber auch schwierig, weil in der Regel, also die Leute dürfen dann halt auch nicht arbeiten.
Das ist so.
Na, so, und ja.
Deswegen heißt es Kurzarbeit.
Genau, so. Und dann ist es jetzt aber in einem Büro zum Beispiel so, dass du, wen lässt du dann zu Hause? Wie willst du denn das begründen? Du musst das ja auch begründen, wen, also warum du da. Du kannst ja eine Produktion, kannst du in Kurzarbeit schicken, weil du sagst, okay, ich habe jetzt nicht so viele Aufträge. Ne? Gut, meine Monteure könnte ich dann in Kurzarbeit schicken. Das ginge. Aber im Office, die müssen weiterarbeiten.
Das ist klar.
Also im besten Fall habe ich dann zwei weniger, weil ich sage, los, wir müssen das jetzt auf weniger Schultern verteilen und zwei Gehälter sparen. Aber wir müssen natürlich volle Kanne weiterarbeiten. Und das kannst du mit Kurzarbeit nicht abbilden.
Muss denn dann der gesamte Betrieb Kurzarbeit haben? Nö. Doch nur, ich sag mal, wenn der zum Beispiel Produktion oder... Aber zumindest
abteilungsweise, ja.
Ja, das stimmt. Okay. Genau. Ja, ja. Richtig. Aber gut, das ist natürlich...
Und so richtig viel Geld ist das auch nicht, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe das während Corona mal gehabt, da habe ich satte 4.000 Euro Kurzarbeitergeld gekriegt. Also das...
Ja. Also ich wollte damit nur sagen, es gibt ja vielleicht dann doch eine Möglichkeit, vielleicht in dem Sinne, wenn man sagt, man... weil die Personalkosten sind natürlich einer der größten Posten, die so ein Unternehmen dann hat, ne? Also das ist ja, und ja, wenn die Liquidität da nicht mehr gegeben ist, hast du natürlich ein Problem.
Ne? Also ich meine,
Gehälter.
Das Problem ist, was ich halt auch sehe, ist, wir werden halt immer unter Generalverdacht gestellt, dass wir nur Böses wollen. Dass ich aber manchmal in manchen Situationen einfach die Hände frei haben muss. Und das sind ja schwierige Entscheidungen, weil auch ich weiß, das Personal, das ich entlassen habe, kriege ich im Zweifelsfall nicht wieder im Moment. Weil wir haben einen voll ausgelasteten Arbeitsmarkt. Also jetzt vielleicht nicht, nachdem Bosch 13.000 Leute entlassen hat. Aber die wollen ja dann vielleicht auch nicht zu Wandschutz-Nielsen. Also sprich, ich muss ja sowieso gucken, wie halte ich das Personal, was ich habe, was ich ausgebildet habe, wo ich viel Energie reingesteckt habe und so weiter. Wenn ich entlasse, dann habe ich es mir gut überlegt, gerade als kleines Unternehmen. Na, das sind keine Nummern für mich, das sind ja Menschen. Und ja, also das ist nur mal so meine Sicht auf Sicherheit und Freiheit. Also ich hätte tatsächlich gern, ich würde auch die 80% Freiheit nehmen und 20% Sicherheit, aber ich hätte dann halt auch gern die 20% Sicherheit.
Ja gut, als Beispiel, was du gerade gesagt hast, wie ist denn das im Fall der Fälle, ich sag mal, dass man sagt, man geht in eine Privatinsolvenz, dass diese Sachen dann weg sind. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Obwohl das natürlich...
Doch, ich schon, weil ich ja wirklich schon in Situationen war, wo das nicht so weit weg schien während Corona. Und ganz ehrlich, ich würde ja alles verlieren. Alles, was ich mir je aufgebaut habe, würde ich verlieren. Mein Haus, also mein Zuhause tatsächlich. Weil das natürlich alles mit drin steckt als Einzelunternehmer, weshalb ja dann viele eine GmbH gründen wollen.
Genau, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Aber gut, da hast du dann natürlich auch, dass das natürlich den Banken als Sicherheit auch nie ausreicht.
Richtig.
Gerade wenn du irgendwie investierst oder so, dann musst du sowieso mit deinem Privaten nochmal reingehen. Also was du jetzt sagst, zum Beispiel ein Haus oder meinetwegen auch eine Kapitallebensversicherung oder solche Geschichten. Ne?
Also das ist einfach, wenn du bei null anfängst, mit null Kapital und dir alles selber erarbeiten musst, dann hast du keine andere Chance, als die Dinge, die du dir erarbeitet hast, wieder als Sicherheit dann irgendwo einzusetzen, um weiterzukommen.
Ja.
Und also ich wüsste jedenfalls nicht, wie, es sei denn, du hast halt ein geiles Geschäftsmodell, was Millionen, Trillionen Gewinne raushaut, macht meins leider nicht. Genau, und deswegen ist es halt so. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, ja, jeder in Deutschland ist unfassbar geschützt. Aber als Unternehmer ist es vollkommen egal, wie lange du gute Leistungen gebracht hast, wie vielen Arbeitnehmern du Löhne gezahlt hast, wie viel Steuern du bezahlt hast, ob du das alles gut gemacht hast über Jahrzehnte. Wenn es nicht mehr funktioniert, zahlst du. Da gehst du bis auf die Unterhose, wirst du nackig gemacht, wenn du das nicht clever absicherst.
Das stimmt. Aber ich finde, gerade das, was du eigentlich gerade alles aufgezählt hast, hätte auch ein Arbeitnehmer gerade sagen können. Da hast du jahrelang, doch, also bis auf dieses, du machst dich nackig bis auf die Unterhose, ja, doch schon. Also dieses so, du bist jahrelang irgendwo beschäftigt, du hast immer dein Bestes gegeben, du warst immer für die Firma da und irgendwann sagen die so, ciao, warum auch immer, keine Ahnung.
Da kriegst du eine riesige Abfindung und suchst dir einen neuen Job.
Das ist ja nicht überall so, dass jemand, also das musst
es kriegt du, das ja ist nicht, gesetzlich.
Es bekommt ja nicht jeder eine riesige Abfindung. Also die riesige Abfindung zählt, ist ja
wenn du
immer,
ab 5 Jahren kriegst du eine Abfindung.
Ja, ob das dann immer, also.
Das kannst du einklagen, das kriegst
ja,
du.
Ja, das kannst du alles einklagen. Sogar eine
also tut mir leid, aber da streiten wir jetzt, weil ich habe genügend erlebt, sobald ein Mitarbeiter vor Gericht geht, kriegt der Recht in so einem Arbeitsrechtsstreit.
Ja, das
da
kann sein.
Da geben mir sogar die Anwälte recht, dass das so ist. Weil wir einen absoluten Überhang haben im Arbeitnehmerarbeitsrecht.
Ich ich wollte damit eigentlich auch nur einfach sagen, dass diese Sicherheit hast du ja auch als Arbeitnehmer nicht. Also das, was du gerade beschrieben hast, dieses,
aber wenn du deinen Job verlierst, da wird dir doch nicht als Arbeitnehmer, dann wird dir doch nicht dein Haus weggenommen.
Nein, also im besten Fall natürlich nicht. So habe ich das auch nicht gemeint, Nancy. Okay. Ich meinte nur dieses, alles, was du vorher gesagt hast, dieses, ich habe immer meine Arbeit gemacht, ich habe immer dies gemacht, ich habe immer das gemacht. Das passiert halt allen Menschen mal. Also das passiert halt auch Arbeitnehmern. Das wollte ich einfach nur sagen. Das ist kein typisches, das ist ein Problem, das man irgendwann mal haben kann. Und das finde ich, es hat natürlich ganz andere Auswirkungen, logischerweise. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, diese Enttäuschung, die da auch manchmal so dahinter steht, so dieses, ich habe doch alles gemacht und dieses, weißt du, das ist, glaube ich, etwas, das ganz viele erleben.
Ja, also wenn du auf die Wertschätzung der Arbeitsleistung, der Lebensleistung abzielst, da gebe ich dir recht, da ist kein Unterschied.
Da ist kein Unterschied.
Ich ziele wirklich nur auf die Absicherung der Lebensleistung. Das hat mir rückwirkend alles wieder kaputtgeschlagen werden kann, während das bei einem Arbeitnehmer tatsächlich nicht passieren kann. Weil der wirklich rechtlich extrem gut abgesichert ist, in meinen Augen über alle Maßen. Also so, dass ich sage, Dinge, die ich mit meinem wirklich eigentlich, glaube ich, schon sehr großzügigen hin zum Arbeitnehmerverständnis nicht mehr abgedeckt ist, wo ich sage, wenn jemand gewalttätig gegen seine Kollegen wird, dann ist das für mich ein Grund für eine fristlose Kündigung. Wenn jemand die Arbeit verweigert und den Chef anschreit, dann ist das ein Grund für eine fristlose Kündigung. Das ist vor Gericht nicht so und ich habe es selbst erlebt. Also von daher bin ich einfach, da sage ich mir, ein Arbeitnehmer ist gut abgesichert, der kriegt in jedem Fall mindestens noch 1 oder 2 Monatsgehälter. Plus die Zeit, die er sowieso im Kündigungsschutz noch ist. Selbst wenn er noch nicht im Abfindungszeitraum ist. Also wirklich da, also als Arbeitgeber, ich kann nur jedem Arbeitnehmer immer erstmal zu Gericht gehen, da springt immer noch was raus. Und das ist aber halt eben genau das Ding, wo ich sage, ja, da bist du als Arbeitgeber halt, wenn du 10 Leute hast, das ist irgendwann nicht mehr machbar. Dann heißt immer, ja, dann hätten sie sich halt Rücklagen bilden müssen. Ja, so viele Rücklagen kann man ja gar nicht bilden.
Ja, ja, das stimmt.
Für was man alles Rücklagen haben soll.
Ja, das stimmt. Nein, nein, also das ging mir auch, es ging mir auch nur um die, was du hast es schön gesagt, um die Wertschätzung, genau. Weil ich glaube, da kann die Enttäuschung genauso groß sein. Oder
da bin ich
ne? Bei dir, also das wollte ich einfach nur mal unterstreichen.
Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, tatsächlich so. Jetzt sind wir eigentlich schon voll bei der persönlichen Sicherheit und Freiheit, was das bedeutet.
Ja.
Das haben wir, glaube ich, jetzt schon automatisch in unserem Streitgespräch dargestellt. Das, ja, also für mich würde zum Beispiel Sicherheit bedeuten, dass ich weiß, ich kann nicht auf Null runterstürzen. Ich habe eine gewisse Sicherheit, dass ich zumindest eine Chance habe, mein Zuhause zu erhalten, zum Beispiel. Das fände ich, da wäre ich dabei, wenn der Gesetzgeber da mal sagen würde, ja, da ziehen wir mal eine Linie, weil ich auch auf der anderen Seite wieder denke, ja, was nützt es dem Staat eigentlich, wenn ich dann mein Haus abgeben muss, weil das halt in irgendeiner Masse mit drin ist. Gleichzeitig müssen sie mir dann aber über Hartz IV irgendwie eine Wohnung finanzieren, weil irgendwo muss ich ja unterkommen. Ist es wahrscheinlich eher günstiger, man lässt mir das Haus und ich lebe da irgendwie auf einfacheren Verhältnissen. Aber ja, dann kommt natürlich wieder die Argumentation, jetzt ist das eine Villa am Stadtrand von Berlin.
Ja, hatte ich auch gerade so im Kopf gehabt. Erzähl mal, wie sieht denn deine Villa aus im Stadtrand
von Berlin?
Meine Villa am Stadtrand, ist sie da?
Die ist tatsächlich, ist es keine Villa, es ist jetzt aber auch kein kleines Haus, aber es ist mitten in Bad Lobenstein, da sinkt natürlich die Rendite schon mal deutlich.
Okay.
Und der Renovierungsstau ist auch etwas größer. Also ich fände es persönlich angemessen, das zu behalten, aber ja.
Aber ich sag mal, das ist natürlich vielleicht auch die oder der Grund, warum viele Leute oder viele Menschen Vermögenswerte innerhalb der Familie dann aufteilen. Ja. Ne? Also so. Ne? Ja. Das hat dann auch seinen Grund.
Und das finde ich dann wieder so.
Wird das ja nochmal im Nachhinein gemacht und da ist natürlich dann der Insolvenzverwalter ganz heiß hinterher, sowas nochmal aufzudecken.
Ja, und ich finde es halt wieder so 1950, wenn ich jetzt meinem Mann das Haus überschreibe, damit es nicht in die Insolvenzmasse geht. im Falle eines Falles. Also ich möchte nur mal sagen, ich bin jetzt hier nicht in der Insolvenz. Ich wollte es nur mal...
Jetzt auch nicht in die Insolvenz reinquatschen, also auf gar keinen Fall.
Nee. Aber so generell, um mich halt vor so einem Szenario schützen zu können, ich finde es trotzdem komisch, das meinem Mann überschreiben zu müssen. Oder extra heiraten zu müssen dafür, und um das dann unterschreiben zu können oder was weiß ich was, dann gibt es
ja noch jedem dann. Familien. Du kannst das GbR. Haus ja auch mir überschreiben.
Ja, okay, dann kann ich auch gleich.
Also wenn ich dann natürlich hops gehe, dann gibt es natürlich. Ne? Andersrum ist das auch immer so eine, ist das eine wackelige Geschichte, würde ich mal sagen, ne? Wenn man jemanden, du musst ja auch, ich sag mal, dieses, ja, hundertprozentig vertrauen, und was ist denn, wenn derjenige dann irgendwie finanziell in eine Schieflage gerät? Also ganz so, also eine hundertprozentige Sicherheit, sind wir uns einig, die wird es einfach nicht geben. Die gibt es nicht. Also die gibt es nicht. Also das ist so wie mit heiraten. Da gibt es auch keine Garantie.
Man kann nur daran arbeiten.
Man kann daran arbeiten. Auch. Man kann das nochmal machen. Man kann das einfach nochmal versuchen.
Ja. Kommen wir mal zu, also zu Vorsorge, Pflichtvorsorge, also Rentenversicherung, sprich Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter.
Ja, ja.
Wie ist da bei dir? Also du hast ja schon gesagt, du musst.
Ich muss. Also gibt es gar keine andere, also da gibt es gar keine Diskussion hier. Also du musst, und da wird auch nicht gefragt, ob du willst. Du musst das einfach machen. Und also Selbstständige. Und ich finde es im Grunde genommen gut, weil ich ja sowieso was machen muss. Du kannst ja nicht einfach sagen, so, na ja, Gott, ich weiß nicht, was man sich dann ausmalt, dass man im Alter irgendwie gar kein Geld braucht. Also natürlich brauchen wir im Alter Geld. Und das wird hier so geregelt und du musst das machen. Und ich fand es am Anfang, dass ich dann so dachte, so, da will mir jetzt einer was vorschreiben, wie ich das zu machen habe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe hier in dieses System schon eigentlich ein ganz gutes Vertrauen. Also zumindest anders, als ich das hätte, wenn ich jetzt in Deutschland einzahlen müsste, sozusagen. Mhm. Ne? Ja, also von da ab mache ich mir, also ist das einfach so, also alle Vierteljahre bekomme ich halt eine Rechnung, die ich bezahlen muss, und dann ist das Geld erstmal weg. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch noch mehr machen, aber ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe immer so am Anfang gedacht, so finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, dass das jetzt so eine Pflicht ist, aber ich glaube, dadurch, dass es hier so ist, sichern die sich natürlich auch ab in Bezug auf Altersarmut, ne? Also, ja. Weil im Grunde genommen, ist das ja schon das Ziel, dass hier dann alle auch im Alter versorgt sind.
Also, ich bin eigentlich voll für das System.
Also in der Schweiz, falls uns jemand zum ersten Mal hört, also ich wohne in der Schweiz, vielleicht war das jetzt noch nicht ganz so.
Ich bin voll für das System. Also in Deutschland gibt es jetzt noch keine Pflichtabgabe für die Selbstständigen, das war ja aber immer im Gespräch.
Ja.
Ich zahle nicht in die gesetzliche Altersvorsorge ein. Ich sorge aber tatsächlich privat vor. Das mache ich. Das habe ich auch von Anfang an getan, weil ich das schon verstanden habe, dass das wichtig ist. Ich habe prinzipiell auch nichts gegen diese Pflicht, aber eben das Ding ist, was ist, wenn deine Kohle halt weg ist, wenn du alt bist? Und ich sag mal, wenn ich das jetzt höre von den jetzigen Rentnern, die schon jammern und sagen, es reicht hinten und vorne nicht, dann wissen wir, was jetzt für eine Alterspyramide in Deutschland auf uns zukommt, dass jetzt wirklich die breiteste Stelle der Pyramide jetzt, also der Urne eigentlich ja, in Rente geht, und für die muss das ganze Geld reichen, und ich befürchte einfach, dass danach nichts mehr übrig ist, und ich finde dann so eine Zwangseinzahlung, von der du annehmen darfst, dass du nichts mehr davon sehen wirst, schwierig, also zumindest schaffen sie es nicht, wirklich ernsthaft Vertrauen da aufzubauen bei der Bevölkerung. Und ich meine, man könnte ja auch sagen, okay, ihr müsst zwangsvorsorgen, aber ihr könnt es nachweisen, wie ihr es wollt. Genau. Also ihr könnt da eine private, ihr habt einfach eine entsprechende prozentuale Summe eures Gewinns jährlich entsprechend für die Altersvorsorge anzulegen oder einen Mindestbeitrag, Summe X, dass man weiß, okay, dann ist im Alter wenigstens das und das da. Genau, und das könnt ihr nachweisen, wie ihr das möchtet. Ob ihr das an die gesetzliche einzahlt oder in eine private, ist dann euch überlassen. Das finde ich auch noch okay.
Ja, das, glaube ich, wäre auch so mein Favorit, den ich wählen würde, wenn ich noch in Deutschland leben würde. Es ist, glaube ich, für alle ein schwieriges Thema, weil das natürlich auch, es, also es wird uns unheimlich betreffen irgendwann. Und ich glaube, dass jeder, der jetzt gar nichts macht, dass das schon irgendwie nicht so ganz so gut ausgehen wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir noch gar nicht so richtig fassen können.
Ich denke ja fast noch ein bisschen schwärzer als du, weil ich mal so überschlage und denke, naja, gehen wir mal davon aus, dass noch ein bisschen Inflation kommt. Und ich denke, man braucht wahrscheinlich irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro jeden Monat. Also weil die, ja, werden mal krank im Alter. Also braucht man Pflege. Das wird alles so horrend teuer. Ich sage ja mal aus Spaß, ich glaube, das haben wir hier auch schon mal, dass ich gesagt habe, wir werden einen Pflegeroboter haben und dann unsere Kinder anrufen und sagen, der wischt mir immer so doll den Hintern ab, das tut mir weh.
Hör auf!
Was muss ich machen? Und dann sagen unsere Kinder völlig, Mama, ich habe dir schon fünfmal gesagt, du musst nur an dem Rad drehen.
Ja, welches Rad? Ja. Ich drehe am Rad.
Nein, das hast du noch nie gesagt.
Oh.
Und überhaupt, wann kommst du mal wieder zum Besuch?
Hör auf. Also noch lachen wir drüber und ich hoffe, dass das mit diesen Pflegerobotern...
Und wenn wir den haben, werden wir privilegiert sein.
Das meinst du?
Auch so, ja. Aber ich bin momentan, darf man mich nicht nach meiner Einstellung zur Zukunft fragen, weil wenn ich das alles so beobachte, dann denke ich so, oh mein Gott.
Weißt du, ich habe immer so das Gefühl, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so siehst, dass eigentlich alles um dich rum so ein bisschen, du kannst es ja auch nicht beeinflussen. Also wir konnten es ja auch vorher nicht beeinflussen, auch wenn es gut läuft, sage ich mal, kannst du es ja nicht beeinflussen. Aber jetzt, wo es irgendwie alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen wackelig ist oder sich so unsicher anfühlt, ich weiß nicht, wie es dir dann geht, ich habe dann immer so das Bedürfnis, dass ich so um mich rum gucke, so in diesem, in meinem kleinen Kosmos, dass ich immer denke, so, was kann ich denn da machen und wie kann ich das denn irgendwie für mich gestalten, dass das irgendwie ja nicht so auf mich rüberschwappt. Also jetzt, wo wir darüber sprechen, ich finde es auch okay, dass wir darüber sprechen und ist vielleicht jetzt auch nicht so der lustigste Podcast, den wir wahrscheinlich so gemacht haben oder machen, würde ich mal sagen, oder? Was lachst du? Ach so, okay, jetzt habe ich verstanden. Alles klar. Gut, alles klar.
Ein kleiner Insider.
Aber auch darüber muss man natürlich
mal sprechen. Es muss ja auch mal genug Blabla sein.
Ja.
Auch mal ernsthaft werden.
Also wer jetzt auf YouTube guckt, der hat gerade eine Postkarte gesehen, die Nancy in die Kamera gehalten hat. Genug Blabla. Die hast du von wem bekommen?
Von meinem Mann.
Von deinem Mann.
Hat er uns extra mitgebracht.
Ist aber nett, ne?
Oder auch nicht, je nachdem, wie man es nimmt.
Ja, Blabla. Wir haben ja gesagt, wir starten als Laber-Podcast, ne? Und das sind wir ja auch. Und da gehört auch manchmal Blabla dazu.
Ja, aber ich denke, wir sind auch tiefgründig immer wieder in unserem Blabla. Und das ist heute halt mal eine tiefgründigere Folge. Und nochmal zurückzukommen zur Weltlage. Ich finde deine Einstellung zu sagen, okay, dann, wenn es jetzt halt im Außen einen Sturm gibt, dann gehe ich halt nach innen. Das ist sicher erstens eine sehr naheliegende Lösung und zweitens auch eine sehr gute Lösung. Sich nicht auf die Dinge zu konzentrieren, die ich sowieso nicht beeinflussen kann, sondern sich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich beeinflussen kann und da positiv zu bleiben, so gut es eben geht.
Ja, so gut es eben geht.
Und am Ende mache ich das genauso tatsächlich. Es ist nur so eben, wenn ich kurz nach außen gucke und mich da kurz rein denke, dann denke ich so, das Modell Mensch hat irgendwie ausgedient. Aber gut. So. Bis dahin versuchen wir trotzdem durchzuhalten und das Beste draus zu machen. Und schöne Sachen an den Start zu bringen, wie diesen Podcast hier mit dir zum Beispiel. Das ist ja auch was Schönes, was wir tun. Also es ist, hat natürlich auch seinen Zweck. Es ist jetzt kein Selbstzweck. Es hat angefangen als Selbstzweck. Mittlerweile arbeiten wir am Zweck. Aber es macht halt gleichzeitig auch total viel Freude und ist ein Teil der Lebensqualität.
Das stimmt.
Man muss ja so mal überlegen, wer kann sich den Luxus leisten, jede Woche eine Stunde mit seiner nicht besten Freundin eine Stunde zu diskutieren und zu sprechen und das zu veröffentlichen und tolles Feedback dafür zu kriegen und an solchen Projekten überhaupt arbeiten zu können. Das ist ja eigentlich Luxus. Ich meine, für uns ist irgendwie, man denkt immer, es ist ja alles, ja, machen wir halt und ist ja auch Arbeit und ist ja auch irgendwie, aber nee, es ist auch Luxus, es ist ja auch ein Geschenk an uns selber eigentlich. Hoffe ich jedenfalls.
Das stimmt.
Also, dass mir das auch so geht.
Ja, mit meiner nicht besten Freundin, richtig. Aber da fällt mir irgendwie so ein, dass wir ja eigentlich auch in einer Zeit leben, wo du ja eigentlich alles sein kannst, was du willst. Ne? Also du kannst Podcasterin sein, du kannst deine tägliche Sendung zum Beispiel auf YouTube hochladen oder auf Instagram live gehen. Ich meine ganz ehrlich, vor 10 Jahren oder so, gut, ich weiß nicht, wie lange gibt's YouTube, also du weißt, was ich meine. Aber
ja, schon, aber sagen wir mal, aber vor 20 Jahren.
Aber ja, also dieses, dass du eigentlich alles sein kannst. Du kannst ein Buch schreiben, du brauchst dafür im Grunde keinen Verlag mehr. Also ich finde so diese Möglichkeiten, die du mittlerweile hast oder die wir haben und die wir ja auch nutzen in gewissen, also wir nutzen ja auch nicht alles, also noch nicht, aber wir nutzen ja schon ziemlich viel davon. Das finde ich eigentlich richtig, richtig spannend. Also dass wir das tatsächlich, dass du keine Erlaubnis mehr brauchst. Also du kannst ja nicht, es gibt ja nicht, ich sag mal, die Podcast-Polizei, ja, die jetzt irgendwie so sagt so, ah nee, also das genehmigen wir nicht. Da brauchen sie erstmal, wie ein Podcast-Verlag oder sowas. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wir können das alles selbst machen. Also die ganze Technik, das hat auch was mit Freiheit zu tun. Ja. Diese ganze Technik, die wir nutzen können, ja, also die sich ja wahrscheinlich, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der vielleicht den Podcast vor 10 Jahren gestartet hat, der wird sagen, ey, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das heute habt, was ihr alles für Möglichkeiten habt. Ich musste damals noch meine Shownotes alle, weißt du, dieses Ganze. Ich hab das alles transkribieren lassen, keine Ahnung. Alles, was wir jetzt an technischen Möglichkeiten haben, gibt uns ja auch die Freiheit, diesen Podcast relativ, ich sag mal, mit wenig Aufwand irgendwie in die Welt zu bringen. Und das ist doch auch schon großartig.
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Das hat halt einer großen Breite von Menschen ermöglicht, sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen. Während früher war das ja was Elitäres, ein Buch zu veröffentlichen. Also da musstest du ja jemand sein, um ein Buch zu schreiben.
Mhm.
Heute musst du niemand mehr sein. Also im Zweifelsfall ist es halt dann nicht erfolgreich, kriegt keine Sichtbarkeit. Aber du musst niemand mehr sein, dich muss niemand kennen, du kannst es einfach machen. Und genauso eben mit YouTube, mit Podcast etc. Das hat unheimliche Gleichberechtigung sozusagen gebracht, dass man sich veröffentlichen darf.
Ja.
Und das ist aber auch, trotzdem ein Teil auch Luxus, es dann trotzdem machen zu können. Weil ich meine, wir könnten auch 12 Stunden am Band stehen.
Ja.
Ich meine, dann kannst du es immer noch machen, aber deine Möglichkeiten sind etwas eingeschränkter.
Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Aber grundsätzlich kann jeder, der dazu Lust hat, heutzutage einen Podcast aufnehmen.
Richtig.
So, und das ist, also das finde ich schon ein großes Stück Freiheit.
Mhm.
Ne? Und ich glaube auch nicht, dass das so jedem passt. Weißt du, was ich meine? So, dass jeder so plötzlich so seine Meinung oder so sichtbar sein oder diese ganzen Sachen nutzen kann. Ich glaube, dass das, was du vorhin gesagt hast, dieses, du musst erstmal jemand sein. Und heutzutage ist es so, du wirst vielleicht erstmal jemand, weil du das machst. Ne? Also es ist irgendwie umgekehrt. Und also damit will ich nur sagen, ich liebe diesen Podcast.
Ich auch.
Du auch. Wunderbar.
So, kommen wir mal zu unserem Thema Sicherheit versus Freiheit oder Freiheit versus Sicherheit zurück. Bürokratie.
Mhm.
Was sagst du zu Bürokratie?
Ja, da hat natürlich wahrscheinlich jeder schon so seine Erfahrungen mitgemacht mit Bürokratie. Also ein gewisses Maß muss wahrscheinlich immer da sein, damit wir kein Chaos haben. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Es wird hart übertrieben, dass du irgendwann so denkst, so, boah, was muss ich jetzt noch alles ausfüllen? Warum ist das, also, dass man manchmal auch, wenn man Dinge hinterfragt für sich, dass man denkt so, warum ist das jetzt wichtig? Warum muss ich das tun? Ja, wie gesagt, also ich finde, ein gewisses Maß muss es geben, eine gewisse Ordnung muss es geben, weil dafür sind wir einfach zu viele, als dass man das nicht irgendwie einordnen muss. Aber generell ist wahrscheinlich sehr, sehr vieles überflüssig. Wobei ich jetzt sagen muss, ich so jetzt als Einzelne, ich überlege jetzt gerade, wo mich so Bürokratie.
Ich weiß ja auch also gar nicht, wie das in der Schweiz so ist.
Ja, ja, also
ist die Schweiz, du hast ja den Vergleich, aber ist die Schweiz so bürokratisch wie Deutschland oder?
Naja, also ich würde mal sagen, sie sind ein Stück weit moderner zumindest, was es angeht, sich also diese Wege alle zu gehen, alles, was man zum Beispiel gerade so erledigen muss oder so. Da habe ich so das Gefühl, da sind sie weiter.
Habt ihr schon so ein digitales Wallet? Also mit digitalem Personalausweis?
Und na, da ist ja gerade die Abstimmung gewesen. Hier ist ja eine diese direkte Demokratie, sag ich mal, wo ja die Stimmberechtigten hier in der Schweiz ja über solche Sachen abstimmen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist so fast 50-50 ausgegangen. Also einer hat natürlich gewonnen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wer, ehrlich gesagt, sorry. Also es ist ja halt auch ein Thema, ne? Da sind halt viele dafür und viele dagegen, das alles zu, dass du so, das heißt ja, dann wirst du so gläsern und so. Ich bin da so zwiegespalten. Also ich finde alles, was mein Leben so erleichtert, finde ich im Grunde genommen gut. Andersrum denke ich mir manchmal auch in den Zeiten, in denen wir uns gerade so bewegen, auch gerade mit KI und diesen ganzen Geschichten, will ich, dass alles von mir dann so irgendwo verfügbar ist, also alle Daten von mir, ich weiß es nicht. Also da müsste man jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch mal jemanden fragen, der sich da mit viel, viel besser auskennt als ich jetzt, ehrlich gesagt. Ich glaube, in Dänemark oder in Schweden, ich glaube, in Dänemark ist es ja so, da haben die ja zum Beispiel ganz, ganz viel, also da hat ja jeder, glaube ich, jeder Bürger schon diese digitale, was du gerade sagtest, wie ein Wallet oder sowas. Ne? Das heißt, egal, wo ich hingehe, das Ding geht immer mit und ob ich jetzt beim Arzt bin oder so, da sagen ja viele, dass es das Leben viel einfacher macht. Ich meine, ganz ehrlich, wer hat denn Lust? Kennt man ja auch noch beim Arzt anrufen und sagen so, hey, ich brauche die Röntgenbilder vom letzten Jahr. Kann ich die abholen? Ne, erstmal alleine beim Arzt durchzukommen, ist ja schon ein Geschenk. Dann, da muss das ja noch jemand suchen. Da muss ich da ja noch hinfahren und muss das abholen und muss das dann ja dahin bringen, wo das dann hingehört. Aber alles, ja, wenn dann alles tatsächlich irgendwo gespeichert ist. Also wie gesagt, ich bin mittlerweile so ein bisschen vorsichtiger geworden, als ich das vielleicht noch vor 1-2 Jahren war. Also ich habe da nicht mehr so das absolute Vertrauen, dass das wirklich alles so in Ordnung, also in richtigen Bahnen läuft.
Ich bin da komplett bei dir. Ich bin auch total zwiegespalten. Ich sehe auch das Praktische und das Sinnvolle. Also ich habe gesagt, mein Beispiel ist ja auch immer zum Beispiel die Kfz-Zulassung. Da wollen sie jetzt zum Beispiel in Deutschland auch was machen.
Dass einheitlich gemacht wird, ne?
Dass das einheitlicher gemacht wird. Jetzt macht halt jede Zulassungsstelle quasi ihr eigenes Ding. Und also für mich ist ja immer das Beispiel, dass ich jetzt meine Montagewagen eben überall in Deutschland kaufe und dann 25 Mal da der Kfz-Brief hin und her geschickt werden muss, damit dann die Zulassung erfolgen kann, wo ich mir denke, ist doch scheißegal. Das könnte man doch auch da, wo das Auto steht, zulassen. Na, dann kommt halt da von mir aus ein anderer Stempel drauf. Also das ist mir doch egal. Hauptsache, das Auto ist zugelassen und kann dort abgeholt und weggefahren werden. So, da sind sie wohl, glaube ich, dran. Aber ich bin eben voll bei dir. Ich glaube, das Problem ist, dass wir als Deutschland sowieso und aber auch als Europa generell einfach den Entwicklungen massiv hinterherhängen und dass die Hacker-Community der Welt schon so riesig ist und so stark und so viel Geld hat, dass unsere Daten einfach nicht mehr sicher sind. Und ich würde mir wünschen, dass die EU anfangen würde, einen europäischen Schirm zu bauen. Also, dass nicht mehr jede, also ich muss immer an diesen Podcast denken, den ich gehört habe, You Are Fucked, wo das ging über die, kann ich wirklich sehr empfehlen für alle, die sich dafür interessieren. Da ging es um die Gemeinde Anhalt-Bitterfeld, glaube ich, in Sachsen-Anhalt. Und die sind gehackt worden. Und den haben die das von dem Landkreis den komplette IT komplett zerlegt. Die mussten alles von vorne aufbauen. Die waren über 3 Jahre nicht arbeitsfähig. Also immer nur in Teilen und nur das Notwendigste dann. Und also ganz, ganz schlimm. Und da wird der ganze Prozess beschrieben. Und dass eben aber die Gemeinde mit 2 IT-Leuten das alles alleine absichern sollte. und gar keine Chance hat. Und als es dann darum ging, als sie dann gehackt waren und dann überhaupt erstmal verstehen mussten, was da passiert ist, ja, sie auch keine Hilfe bekommen haben vom Bundesamt für, weiß ich nicht, wie die heißen.
Ja.
Und das war krass. Also die dürfen da gar nichts machen. Das ist nicht so, dass sie dann anrufen und sagen, und das hat der dann auch, ITler, der dafür verantwortlich war, der hat das dann so schön beschrieben, sagt er, als er begriffen hat, da kommt keiner, der ihm hilft. Die kamen dann mal, weil der Bürgermeister hat dann, oder der Landrat, hat dann Notstand ausgerufen. Das war dann der einzige Grund, warum die mal gucken gekommen sind. Und die haben nur geguckt und haben aber nur beraten. Die haben nichts gemacht.
Hey, aber weißt du, was ich so gerade denke? Ich meine, vielleicht hat er das auch in dem Podcast gesagt, der ITler. Was ist denn das so für ein Gefühl, wenn du so, ich sag jetzt mal das Beispiel, du sitzt so abends auf der Couch oder so oder kommst nächsten Tag irgendwie zur Arbeit und eigentlich alles, was du zu beschützen hast sozusagen oder zu verantworten hast, ist da irgendwie ja nicht mehr existent beziehungsweise kaputt, gehackt, wie auch immer. Ich stelle mir das gerade vor,
Wasser geschwitzt haben. Alter, der hat das auch beschrieben, die haben die ersten 3 Monate haben fast nicht geschlafen, die haben auf Arbeit geschlafen und haben versucht, das alles wieder herzurichten, wenigstens, dass das die notwendigsten Sachen gehen, also Kfz-Zulassung oder,
ich
glaube, dann war auch noch diese, es war ganz gruselig, wenn ausländische Studenten hierher kommen, dann haben die ja so ein Visum, Studentenvisum. Mhm. Und dann brauchen die aber noch so eine Zusatzbescheinigung. Jetzt habe ich vergessen, wie das hieß, damit die wieder einreisen können. Also damit die nach Hause und wieder herkommen können. Also auch was völlig sinnlos Bürokratisches, wenn du ein Visum hast, in meinen Augen. Nochmal eine doppelte Zusatzabsicherung irgendwie. So ein rechtliches Ding. Und das konnten die dann aber jahrelang nicht ausstellen. Jetzt haben sie die Geschichte eines Studenten danach gezeichnet, der dann jahrelang seine Eltern nicht mehr sehen konnte. Weil er sich nicht mehr aus dem Land getraut hat, weil er gesagt hat, ich komme ja im Zweifelsfall an der Grenze nicht mehr zurück.
Hä, und da gibt es keine Möglichkeit?
Da gab es keine Möglichkeit. Die waren vollkommen aufgeschmissen. Bis dann irgendeiner mal irgendwie versucht hat, eine Sondereinzellösung mit Stempel irgendwie, glaube ich, zu machen. Also
ist ja furchtbar.
Das ist jetzt auch eine ganze Weile her, dass ich den gehört habe. Ich bin nicht mehr ganz so warm mit der Geschichte, aber es löste ganz viele gruselige Einzelfälle halt aus, logischerweise.
Ja, ja, logisch.
So viele Autos, die nicht zugelassen werden konnten und so weiter und so fort. Bauanträge, die nicht mehr bearbeitet werden konnten. Der gesamte Landkreis lag dann nieder, weil das, was sie am Computer gemacht haben, also so viel ist es ja noch nicht gefühlt, es ging alles nichts mehr. Nichts mehr.
Aber also so laienhaft, wenn ich mir das mal so überlege, dann bedeutet das ja auch, dass ja jede Gemeinde ja irgendwie wie so ein eigener Kosmos ist. Ja,
genau.
Die sind ja nicht irgendwie.
Die haben alle ihre eigene
Software. Jetzt nicht. Ja, ja, die hätten jetzt nicht sagen können, so, was ist denn die nächste größere Stadt neben Bitterfeld? Was weiß ich, sagen können, so, ey, Jungs, bei uns ist hier gerade, keine Ahnung, können wir mal zu euch rüber für einen kurzen Moment? Beziehungsweise, also das ist ja wirklich, und der Podcast heißt You Are Fucked?
You Are Fucked.
You Are Fucked. Das ist natürlich.
Das ist die, und ich glaube, es stellte sich dann auch raus, es war eine russische Hackergruppe. Und die machen das halt gewerbsmäßig. Also die haben, glaube ich, auch eine Bitcoin-Strafzahlung. Genau, und dann normalerweise wird dann ein Unterhändler eingesetzt, der dann das verhandeln muss.
Ja.
Also es geht ja sogar so weit, dass die genau gucken auf deine Konten, wie viel Geld du hast und dir dann nur so viel abknöpfen, wie du auch leisten kannst. Also es ist wirklich gruselig.
Ja, dieser Podcast macht heute richtig Spaß. Ja. Also ich hoffe, wir kommen gleich noch zu irgendwelchen, weiß ich nicht, also
guck gerade noch.
Andere, hast du da, also du leitest ja diesen Podcast, gibt es da gleich noch irgendetwas, was mich so ein bisschen
vielleicht ganz zum Schluss.
Natürlich.
Mein 12-Wochen-Jahr, über das ich noch berichten wollte. Genau, der heißt You Are Fucked, Deutschlands erste Cyberkatastrophe.
Oh Gott, den werde ich verlinken und werde ihn natürlich auch heute gleich mal hören. Okay.
Also wirklich, das sind auch nicht so sehr viele Folgen.
Ist denn noch? Also
ich sag mal, insgesamt 6 Folgen. Nee, der ist schon von 2023 gewesen und da habe ich den auch gehört. Und das war halt wirklich extrem spannend und gut dargestellt. Ja, es sind so diese Staffel-Podcasts, die dann vom Öffentlich-Rechtlichen immer mal gemacht werden.
Ja.
Wirklich, wirklich richtig gut. Richtig gut.
Und das ist, ich sag mal, nur ein Podcast? Also da gibt es jetzt keine Reportage oder so zu, also die man sich auch noch anschauen kann oder so?
Ich hatte jetzt nur den Podcast gehört.
Okay. Obwohl Podcast ist ja auch unser Medium, von da ab.
Genau.
Empfehlen wir natürlich auch. Also wenn ihr dann heute in der Stimmung seid, aus der wir euch nachher entlassen, aus dieser etwas fragwürdigen Stimmung, einfach rein in den Podcast You Are Fucked, dann geht's, also ich würde sagen, gefühlsmäßig gleich gut los in die Woche.
Also, aber was ich halt sagen möchte ist,
ja.
So, jetzt kann man sich vorstellen, also ein Landkreis, zwei ITler, und das wird in ganz Deutschland nicht anders sein, also pro Landkreis immer so ein paar einzelne ITler, und ich fände es wesentlich sinnvoller. Wir würden ein, quasi wie so ein riesen Netzwerk aus ITlern europaweit spannen. Die können ja alle an ihren, die können ja in Anhalt-Bitterfeld sitzen, die zwei.
Die dürfen ins Homeoffice.
Also die können von mir aus auch im Landratsamt hocken, das ist mir vollkommen wurscht, aber die müssten europaweit alle zusammengefasst werden, damit sie überhaupt eine Macht gegen diese Silo-Hacker sind.
Mhm.
Damit die alle an einem Strang ziehen, weil das kann,
ist Silo-Hacker?
Naja, weil da, du musst dir vorstellen, da sitzen riesige Fabriken von Hackern. Da kannst du dir auch noch Putins Bären angucken. Das ist das eine Dokumentation.
Nein, jetzt ist Schluss. Nancy, es ist Schluss. Also für meine Psyche, ehrlich gesagt, war das heute schon, bin heute schon am Anschlag mit dir. Aber
okay, okay, gut. Also auf jeden Fall, wie gesagt, das wäre echt mein Wunsch, dass sie sich alle da zusammenfassen, weil dann wären sie halt auch eine Macht und können halt uns ganz anders schützen, als wenn da immer zwei Einzelkämpfer, das ist, ja, kann man sich ja an fünf Fingern abzählen, dass das nicht so richtig gut wird. Gut, dann lasse ich jetzt mal die anderen Sachen Bürokratie, die mir total auf den Sack gehen. Ein was Positives habe ich. Also bei Bürokratie meine ich.
Okay, erzähl.
Ich habe was Positives. Pass auf, und zwar Konzept für einen handlungsfähigen Staat. Hast du das schon gehört?
Konzept für einen handlungsfähigen Staat. Also du weißt, wenn man die Frage wiederholt, die einem gerade gestellt wird, dann sucht man nach
also,
Antworten.
Du hast es noch nicht gehört. Macht nichts. Ist ja auch nur für Deutschland.
Aha, ja, dann bin ich raus. Okay.
Und zwar, das haben entwickelt die Julia Jäkel, die war mal die Chefin von Gruner und Jahr. Der Voskuhle, bei dem weiß ich leider den Namen, Vornamen nicht. Der Herr Voskuhle.
Der Herr Voskuhle, wer kennt ihn nicht?
Doch, den kennt jeder, weil das war nämlich der Chef vom obersten Gerichtshof, vom Bundesgerichtshof. Ja. Dann der Peer Steinbrück und der Lothar de Maizière. Beides Politiker, eigentlich auch relativ bekannt. Die vier haben sich hingesetzt und haben ein Konzept geschrieben für einen handlungsfähigen Staat und haben da tatsächlich total viele richtig gute, spannende Ansätze reingepackt. Mhm. Unter anderem zu hören bei, also heute ist Podcast-Empfehlungstag, bei Lanz und Precht im Sommerinterview Julia Jäkel. Da kam, erzählt sie das. Und die haben dann, nachdem bei uns in Deutschland ja die Wahl sehr überstürzt stattfinden musste, Anfang diesen Jahres, haben sie dann einen Zwischenbericht gemacht statt eines Abschlussberichtes. Und tatsächlich ist von diesem Zwischenbericht laut Frau Jäkels Aussagen sind wohl sogar 70% übernommen worden. Und da geht es dann zum Beispiel um solche Sachen, dass Beamte wieder mehr Handlungsspielraum kriegen. Dass es nicht so, es gibt nur genau diese eine Auslegung des Gesetzestextes und ihr müsst es so und so machen, sondern ihr kriegt ein bisschen vernünftigen Menschenverstand, dürft ihr ein bisschen benutzen. Ihr Beispiel ist dafür, dass es ja zum Beispiel die Regel gibt, dass eine Kindergartengruppe nur aus 20 Kindern bestehen darf. Jetzt kann es natürlich in so einer Gemeinde passieren, da kommt ein 21. Kind. Das würde bedeuten, es muss eine zweite Gruppe aufgemacht werden, was aber bedeutet, wir brauchen eine zweite Kindergärtnerin, mehr Räume.
Die haben wir nicht.
Wir haben das nicht. Was machen wir? Wir verbieten diesem einen Kind, in den Kindergarten zu gehen, oder er muss halt dann 800 Kilometer irgendwo anders hinfahren. Und da zu sagen, jetzt werden die anderen 20 Kinder wirklich einen schweren Schaden davon tragen, wenn noch ein 21. Kind dazukommt? Wahrscheinlich nicht. Und sozusagen mit den Gemeinden mal zu verhandeln. Zu sagen, okay, ja, geht es bei euch wirklich nicht? Macht es bei euch Sinn, dass das eine Kind noch mit in die Gruppe zu geben und so weiter? Oder eben auch zu sagen, ein anderer Punkt ist, den sie bringen, dass sie sagen, diesen Generalverdacht Unternehmern gegenüber wieder abzuschaffen und zu sagen, okay, wir schaffen diese ganzen Dokumentationspflichten, wir kürzen das ein aufs Notwendigste, machen dafür mehr Stichproben, Und wenn dann sich nicht dran gehalten wird, dann gibt es harte Konsequenzen und dann gibt es höhere Strafgelder als jetzt. Aber ja, wir packen nicht alle 100% schon mal vorsichtshalber alle in die absolut extremsten Berichtspflichten, bevor sie überhaupt was getan haben und schaden eigentlich der gesamten Wirtschaft damit, weil so viel Zeit in Dokumentation gesteckt werden muss, dass man eigentlich gar keine Zeit mehr hat, Geld zu verdienen. Und da ist eben zum Beispiel, sie hatten ja einen Fleischer, der eben auch dokumentieren muss, wann hat er das Fleisch aus dem Gefrierfach genommen, wann hat er das umverpackt, wann hat er das wieder reingelegt, wann hat er das angeschnitten und so weiter. Der hat eine gute Ausbildung, der will das richtig machen, der will ja auch nicht, dass seine Kunden eine Salmonellenvergiftung haben. Klar gibt es 3-4 schwarze Schafe auf 100, die wird es aber immer geben. Die lassen sich dann von dem auch nicht abbringen. Bei mir wäre es zum Beispiel die Gewerbemüllverordnung, wo ich auch sage, also Leute, ich bin ans öffentliche System angeschlossen. Mein Entsorger guckt auch in meine Mülltonne, ob ich die richtigen Sachen da reingeschmissen habe. Ansonsten stellt er mir die Tonne wieder zurück, kommt einfach auf meinen Hof, kontrolliert meine Tonnen, wenn ich es verkehrt mache, gibt mir eine gelbe Karte, beratet mich, sagt, sie müssen das so und so und so machen. Und dann kontrolliert er irgendwann später nochmal unaufgefordert. Und wenn ich es dann richtig mache, ist gut. Und wenn ich es dann nicht richtig mache, dann können das sagen, so, sie dokumentieren uns jetzt genau, was sie wohin geschmissen haben und wie oft und wie viel. Ne? Stattdessen muss ich ja jetzt alles dokumentieren. Mit Lieferscheinen, ja, mit wie viel Tonnen habe ich von welchem Müll wohin und so weiter und so fort. Also, wo ich sage, das ist doch Irrsinn. Das ist einfach Irrsinn. Wofür? Davon wird der Müll nicht besser entsorgt. Aber die haben da, wie gesagt, ein tolles Konzept. Also, gibt jetzt mittlerweile ganz viele Podcasts dazu. Gab auch bei OMR einen. Sucht einfach Julia Jäkel. Konzept für einen handlungsfähigen Staat. Ich erzähle das auch extra gerne, weil ich habe das auch schon auf anderen Plattformen veröffentlicht, weil ich möchte, dass das bekannter wird, weil ich glaube, wenn da ein bisschen Druck auch aus der Bevölkerung kommt, dass dieses Konzept nicht so schlecht ist, dass es dann natürlich auch besser von der Politik angenommen wird. Ja, so, dann, was haben wir denn noch? Business-Strategien, Plan versus Spontanität. Ha, da weiß ich ja schon, was kommt. Madame Plan.
Naja,
da können wir also, jetzt aber noch richtig gegenreden.
Ja.
Du, Plan, ich, Spontanität.
Naja, also logischerweise bin ich immer für die Planung, weil sie dir den Kopf frei hält für Kreativität, für andere Sachen. Ansonsten, wie gesagt, Chaos bei mir.
Also ich bin ja mittlerweile auch für Plan. Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren für Plan, aber also es wird immer planiger. Mit zunehmendem Alter. Ich würde aber nicht sagen, weil es mir den Kopf frei hält für Spontanität, sondern weil ich einfach sehe, dass ich dann definitiv mehr umsetze. Also, dass ich dann fokussierter einfach an meinem Ziel dranbleibe, weil ich bin so auch so ein Typ für Shiny Objects. Geil, das Projekt. Oh, geil, das Projekt. Oh, das möchte ich auch noch machen. Oh, das ist aber spannend. So, und am Ende fange ich alles an und dann bleibt es aber auch liegen, weil, ja, halt einfach keine Zeit fürs Umsetzen bleibt. Und wenn du den Plan machst, dann setzt du halt um. Und das ist die perfekte Überleitung.
Ja,
also war tatsächlich
spannend.
War nicht so spannend. Geplant. Also für alle Zuhörerinnen, ich wollte eigentlich gleich am Anfang mal kurz den Rückblick geben auf letzte Woche, als ich mich committed habe, dass ich diesen 12-Wochen-Plan mich da einarbeiten will. Und dann sind wir ja aber so gleich in die Discussion gekommen. Ach, ist ja witzig. Guck mal, da können wir das beide sehen.
Nancy, die Leute, die uns nur hören.
Wir halten jetzt beide das Buch rein. Wobei, bei mir ist die Zahl falsch. Siehst du das
bei
richtig?
Bei mir auch.
Ach nee, deine sehe ich richtig. Das ist ja lustig. Also wir selber
ich sehe deine uns, auch richtig.
Wir selber sehen uns falsch richtig. Und der andere sieht uns richtig. Aha, cool.
Genau.
Genau, also das 12-Wochen-Jahr hatte ich mich letzte Woche committed, das durchzuackern. Und ich habe das zumindest so weit geschafft, dass ich den Plan erstellen konnte.
Mhm.
Als nächstes kommt jetzt dann in dem Buch, wie man das reviewt, also und guckt, dass man das auch wirklich, man den Plan einhält, dass man das bewertet, wie gut man den einhält, weil das ist wohl ein ganz wesentlicher Teil des Buches. Ich habe hier nochmal grob die Bausteine, was die wichtig finden. Es gehören 5 Disziplinen dazu. Vision, Planung, Prozesskontrolle, Messung und Bewertung und Zeiteinteilung. Und die unterliegen drei Prinzipien: Verantwortung und Rechenschaft, Verpflichtung und Engagement, wahre Größe in jedem Augenblick. Das beschreibt sozusagen das Gesamtprojekt, das Gesamtsystem. Und bei der Zeiteinteilung, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das habe ich tatsächlich schon, also ich habe eigentlich tatsächlich einiges da aus diesem Buch, aus anderen Konzepten oder von anderen Coaches schon gehört mit anderem Namen.
Ach, ja, ach, Mensch.
Ja, gut, ich war ja jetzt vollkommen offen und dachte
meinst
dann
du
so.
Meinst du einfach, die schreiben die
alle voneinander ab?
Das ab?
Ja, das ist der Wahnsinn, das hatte ich nicht gedacht. Nee, genau.
Deckst du heute wirklich noch Sachen auf?
Jedenfalls der Performance-Zeitplan mit strategischen Zeitfenstern, Pufferzeitfenstern und Freizeitzeitfenstern erinnert mich doch ganz stark an die ideale Woche. Ja, also die ich mal von einem Herren gelernt habe, was ich auch gut finde, aber also das ist zum Beispiel was ich in meinem Alltag nicht umgesetzt kriege. Also was ich jetzt geschafft habe, ist unser fester Termin, Podcast jede Woche Freitag. Das kriege ich hin. Und ich schaffe auch noch ein festes Meeting an einem Dienstag mit meinen Mitarbeitern. Mhm. Und ich kriege auch noch einen dritten festen Termin rein. Ja, aber den Rest dann immer, ich mache jetzt immer montags das und ich mache immer dienstags das und immer, also sorry, aber das ist nicht mein Leben. Das funktioniert nicht. Ich habe noch andere Termine. Ich muss weg. Also da muss ich ein bisschen, also so eine ganz straffe, ideale Woche, das ist mir zu viel. Oder ich mache immer um 10 E-Mails. Also keine Ahnung.
Das kann ich auch nicht, aber bei mir sieht so eine Woche auch eigentlich auch immer anders aus. Bis auf den Freitag, der ist eigentlich relativ fix. Aber ich plane schon entweder Freitag oder Sonntag, je nachdem. Manchmal auch erst Montag früh, dann ist die Woche aber nicht so gut. Dann plane ich schon, was ich mache in dieser Woche.
Genau, also das mache ich schon.
Was ich aber jetzt mache, ist zum Beispiel, dass ich zum Beispiel unseren Podcast als einzelne Firma für mich sehe.
Ja.
Dass ich mein anderes Business auch als eine Firma sehe.
Ja.
Und das, was ich noch am Start habe, worüber ich ja immer noch nicht spreche, ist
Firma.
Wieder ein eigenes Ei. Und ich hoffe, mir geht es irgendwann nicht so wie hier mit den Kollegen aus Bitterfeld, dass ich, weißt du? Nein, aber ich will damit einfach nur sagen, dass ich das schon so für mich in einzelne kleine Kapseln, Boxen packe. Einfach, damit ich auch Fokus habe. Weil dieses Hin- und Herspringen in den verschiedenen Businesses, das packe ich nicht. Weil dann habe ich auch noch eine Kundenarbeit. Ne? Also die kommt da ja auch noch rein. Und das, also dann würde ich, glaube ich, irgendwie irre werden. Aber also da brauche ich für mich schon eine gute Planung, damit ich das alles durchhalte. Dass ich jetzt so sage, ich habe das auch mal ausprobiert, so dieses, was du jetzt sagst, um 10 Uhr mache ich immer mein E-Mail-Postfach auf oder sowas. Also mich stresst das komplett.
Ja, mich auch.
Dass ich so denke, so, wow, es ist 5 vor 10, ich will jetzt eigentlich noch das und das machen. Und um 10 muss ich dann die E-Mails machen. Also das ist auch nicht meine Welt. Wobei ich auch letztens von einer Management, wie heißt das? Gibt es Zeitmanagement-Coaches? Irgendwie sowas.
Ja, also natürlich.
Zeitmanagement.
Damit hat es ja angefangen mit den Zeitmanagement-Coaches.
Genau. Ja, und sie hat zum Beispiel gesagt, und das fand ich ganz, ganz interessant, dass wenn man zum Beispiel sagt, so, oh, ich habe dann, ich sag mal, an der Website gearbeitet und dann war es irgendwie 22 Uhr, ich war so im Flow. Und dann sagt sie so, nein, du warst nicht im Flow, du bist nicht diszipliniert. Du bist nicht diszipliniert, deinen Tag zu strukturieren, weil es ist nicht normal, dass du bis 22 Uhr irgendwo dran sitzt, weil du irgendwie im Flow bist. Weil dafür fällt ja irgendwas weg. Du hast nicht gegessen, du hast dich nicht bewegt, du hast mit deinen Kindern nicht gespielt, du hast deine Haustiere nicht gefüttert, jemand anders war mit dem Hund raus, weiß der Geier, du hast deine Yogastunde ausfahren lassen. Und das ist nicht normal. Und das ist auch nicht gut. Und da habe ich so gedacht, verdammt, da hat sie richtig recht, ne? Doch.
Ja, also ja, wenn dir das mehrfach passiert, gebe ich dir recht.
Ja.
Wenn du mal im Flow bist.
Aber sie sagte, es ist kein Flow. Es ist kein Flow. Es ist einfach, du kannst einfach damit nicht aufhören. Aber eigentlich ist etwas komplett anderes plötzlich dran. Und das tust du halt nicht. Und dadurch bricht halt auch wieder was anderes weg. Das kann ja auch was sein, dass du jetzt zum Beispiel sagst, weiß ich jetzt nicht, bis 22 Uhr. Aber du wolltest zum Beispiel noch Was anderes Wichtiges zum Beispiel, Rechnung schreiben, Angebote schreiben, machst du aber nicht. Ah, jetzt kommst du wieder. Ja, natürlich, kann natürlich auch ein Teil der Prokrastination sein. Meinst du, es prokrastiniert jemand, wenn er Rechnung schreiben soll? Also ich prokrastiniere da nie.
Ja gut, es gibt jetzt sicher für jeden andere Themen, aber manchmal fällt es ja doch schwer. Also bei mir ist es in der Rechnung immer was Kompliziertes. Es ist nicht nur mal aufs Knöpfchen drücken, sondern man muss man zum Beispiel immer erst so Aufmaße zusammensuchen, ausrechnen, zusammenfassen, langwierig. Und dann, wenn man einmal angefangen hat und dann sieht, was hinten rauskommt, dann prokrastiniere ich auch nicht mehr, aber vielleicht manchmal erstmal anfangen. Und dann, wenn es dann etwas Gemütlicheres ist, dass man dann lieber, also gerade wie was Schönes gestalten oder so, dann halt lieber sowas macht.
Aber weißt du, gerade als du gesagt hast, so, es ist ja auch bei jedem was anderes, da habe ich so gedacht, was legst du dich jetzt auch wieder mit einem systemischen Coach an? Also ja, ist klar.
So, aber jetzt, unsere Zeit schreitet voran und ich wollte ja noch mal kurz erzählen. Also noch mal zur Vision. Also man braucht für diesen 12-Wochen-Plan eine langfristige Vision für sein gesamtes Leben. Also das fängt ganz groß an. Die habe ich mir überlegt. Dann macht man noch eine 3-Jahres-Vision und dann eben diesen 12-Wochen-Plan. Und was in diesem 12-Wochen-Plan können verschiedene Themen sein. Also es kann was Unternehmerisches sein, was Privates sein, oder sie ermutigen dich sogar, meinetwegen, also nicht nur, ich möchte viel Geld verdienen, also ich möchte die und die Summe verdienen bis X oder die und die Anzahl Aufträge, sondern auch, ich möchte was abnehmen, ich möchte mehr Sport treiben, ich möchte, ne, und ich möchte aber auch Zeit mit meiner Familie verbringen. Also da auch ganzheitlich zu denken. So, jetzt habe ich für mich entschieden, ich möchte wirklich nur mal mit einem Ziel anfangen in diesen 12 Wochen, weil ich das will ich jetzt wirklich mal nach vorne stellen. Für den ersten Plan muss ich mich auch nicht gleich überfordern mit 25 Zielen. Und habe halt gesagt, okay, vom bis zum 31.12. möchte ich halt eine gewisse Umsatzsumme in meinem Online-Shop erreichen. Und dafür muss ich mir dann verschiedene Taktiken überlegen. Also wir würden vielleicht sagen, Maßnahmen. Und dann habe ich zum Beispiel eben da, und eine Frist ist ganz wichtig. Also bis wann, wann willst du das machen? Jetzt habe ich mir das jetzt halt in KWs aufgeteilt, habe zum Beispiel gesagt, okay, neue Webseite am Start, in der und der KW Meta-Ads-Konto eingerichtet, in der und der KW. Dann habe ich Social-Media-Posts 3-mal pro Woche, jede Woche neue Meta-Ads-Kampagnen aufsetzen, jede Woche und so weiter. Controlling, ganzen Maßnahmen, die ich dafür für nötig halte oder denke, die habe ich alle in diesen 12-Wochen-Plan reingesteckt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich plane jetzt schon mal KW 40, also das ist jetzt die Woche, die jetzt zu Ende geht, und KW 41. Und habe quasi dann das, was ich vorher in dieser Gesamtübersicht schon den KWs zugeordnet habe, habe ich dann nochmal in eine Woche gepresst und habe das nochmal dann wieder unterteilt in einzelne Aufgaben. Ja. Sodass es dann auch bewertbar wird, ob ich es gemacht habe oder ob ich es nicht gemacht habe. Genau, und habe mir jetzt für nächste Woche eben schon überlegt, weil ich eben nicht die perfekte Woche habe, wo ich jetzt sagen könnte, ich habe da jetzt genau immer das Fenster frei. Was ich eben spannend finde, dass sie sagen, dass du eigentlich für solche Aufgaben in der Regel pro Woche nur 3 Stunden brauchst, um die wirklich durchzuziehen. Und das würde ich so bejahen. Und dann habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Zeitfenster rausgeschrieben für nächste Woche, wann ich diese Aufgaben erledigen möchte. Und genau, und das, so würde ich das jetzt mal versuchen, bis Jahresende durchzuziehen. Ich würde mich jetzt noch durch diesen zweiten Teil durchackern, wie man diese Bewertungen macht. Das fand ich jetzt erstmal zum Anfang nicht ganz so dringend.
Ja, das stimmt.
War auch, tatsächlich ist es auch ein bisschen Arbeit. Also es ist schon sportlich in einer Woche, wenn man nebenbei noch arbeitet.
Das Schöne ist ja,
dieses Buch da wirklich durchzuziehen.
Ja, also das Schöne finde ich ja in dem Reel oder beziehungsweise in dem letzten Podcast, man kann das ganz gut in dem Reel sehen, im letzten Podcast fragst du mich ja, kann man das in 5 Tagen durcharbeiten? Und da habe ich gesagt, natürlich kann man das in 5 Tagen durcharbeiten. Und da hast du so deine Augen so dermaßen verdreht. Das habe ich erst gesehen, als ich den Podcast geschnitten habe, dass ich so gedacht habe, so, oh, wie.
Ich bin wahrscheinlich kurz bewusstlos geworden.
Irgendwie so sah das aus. So völlig genervt von meiner Antwort.
Echt?
Scheiße.
Das war aber nicht so. Nee, habe ich nicht in Erinnerung.
guck dir das Reel an, ich lach mich tot, ehrlich. Wirklich, du, wirklich so dieses, oh.
Ich hab's ja, nee. Ich hab's ja geteilt auf Instagram und hab geschrieben, ich leide, aber ich kämpfe. Ich versuch's durchzuziehen und ich hab's auch, wie gesagt, soweit geschafft.
Aber da sind wir uns mal einig, das ist alles Arbeit, ne? Das ist wirklich alles Arbeit. Also, das macht auch Spaß, bis zum gewissen Punkt, finde ich immer so. Also, das, ne? Aber ich finde so, das alles komplett durchzuzieht, das ist echt Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, warum manche Leute irgendwann was reißen und manche nicht.
Richtig, da bin ich bei dir. Und das ist sozusagen aber in sich dann auch wieder der Kritikpunkt, den ich mit diesen Plänen habe, dass man, wenn man die eben durchzieht, auch ganz schnell mal vergisst, noch auf sich selber zu hören. Und dann vielleicht überhört, dass man es eigentlich gerade nicht leisten kann. So gut der Plan ist, aber dass man vielleicht doch mal eine Stunde mehr braucht, Pause braucht in dieser Woche. Oder mal eine Stunde mehr Schlaf, weil dass man vielleicht vor lauter Disziplin dann einfach eine längere Zeit auch mal über seine Grenzen geht, ohne es richtig zu schnallen.
Da bin ich voll bei dir. Dazu musst du aber ja auch berücksichtigen, dass dieses Prinzip ja auch mal für Leistungssportler gemacht wurde. Sind wir beide nicht.
Aber Leistungsarbeiter sind
aber wir. Aber wir sind nah dran, aber wir sind keine Leistungssportler. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn das mal so ist, dass du sagst, so, oh, ja, das ist das jetzt, die und die Aufgabe, die ist jetzt halt nicht erledigt, weil dann, die fällt ja nicht unter den Tisch, sondern die musst du dann ja irgendwie schieben auf die nächste Woche und dadurch verschiebt sich ja alles so ein bisschen nach hinten, was ja auch nicht schlimm ist, aber dadurch behältst du ja trotzdem den Fokus und haust dich immer alles gleich in die Tonne. Sondern und du weißt im Zweifelsfall auch, warum etwas noch nicht funktioniert, weil du vielleicht gewisse Sachen noch gar nicht so angestoßen hast, wie du das mal wolltest. Also das, was du sagst, finde ich total menschlich und das ist auch normal, dass da mal Sachen sind, wo du dann sagst, ja, wenn du sagst, du brauchst Ruhe, dass du dir auch die Ruhe nimmst, finde ich auch völlig legitim und ist auch richtig.
Ja,
Punkt.
Ja. Ja, ich wollte es nur mal so anbringen, dass es so passieren kann. Also ich hatte gestern wieder so einen leichten, leider wieder Migränetag.
Mhm.
Das hat mich komplett aus meinem ganzen super durchgetimten Plan rausgeschmissen, was ich mir alles überlegt hatte, was ich auch für heute zum Beispiel zum 12-Wochenjahr noch vorbereiten wollte. Ja. Hat sich halt erledigt, weil ich einfach die Dreiviertel des Tages flach lag und hatte noch einen Punkt, den ich diese Woche unbedingt noch erledigen wollte und den ich dann deshalb heute auf früh um 8 geschoben habe vor unserem Podcast und jetzt noch einen Haken dran machen konnte für diese Woche und dann denke so, ja, geil, aber du hast es geschafft.
Siehst du?
Und das ist natürlich das wieder die andere, das ist die echt super positive Seite dieser Medaille, dass man halt wirklich was schafft und vorankommt und sagt so, jawohl, und es geht halt doch. Man findet dann schon Lücken, wenn man sich fokussiert.
Ja, das stimmt.
Also, das ist ein schönes Schlusswort.
Also, das war doch jetzt.
Ich danke dir für dieses schöne Gespräch, auch wenn das heute vielleicht ein bisschen nicht ganz so positiv war wie sonst. Aber egal, dann haben wir eben mehr Tiefe dieses Mal dabei gehabt. Ist auch mal gut. Und wir freuen uns auf euch nächste Woche an selber Stelle. Und bitte wieder liken, klingeln, Glöckchen klingeln, Sternchen vergeben, Herzchen schicken, was ihr mögt. Wir freuen uns über alles. Feedback geben und bis nächste Woche. Tschüss.
Und macht's gut. Ciao.
Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.